wir brauchen nicht noch mehr Windkrafträder oder noch mehr Solaranlagen, sondern wir müssten eigentlich den Überstrom dann zur Verfügung stellen, wenn er gebraucht wird,
ja, ne,
im Winter.
Weil Biogas könntest du egal wo in der Republik nutzen, wenn man es denn möchte. Wie funktioniert eine Biogasanlage?
Ich habe mir das mal durchgerechnet. Also mit dem, was ein Pferd an Mist im Monat erzeugt, kannst du mit einem modernen E-Auto ca. 700 Kilometer weit fahren. Wenn du jetzt überlegst, dass die Bundesregierung auf Wasserstoff setzt, das ist energetisch gesehen ein Selbstmord.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Nachdem ich in der vergangenen Woche mit dem lieben Udo Adriani gesprochen habe, dem Ortsbürgermeister von Misch aus dem Ahrtal, den ich durch die Flutkatastrophe kennen und schätzen gelernt habe und ja, einfach sagen kann, es ist toll, dass ich durch diese schlimme Katastrophe trotz allem unsere Wege gekreuzt haben, gilt das auch für meinen heutigen Gesprächspartner, den ich kurioserweise schon länger kenne, weil wir auf Facebook befreundet waren, weil mich seine ganze Aktivität ja inspiriert hat, kann ich glaube ich sogar sagen, weil ich es großartig fand, wie er sich mit Themen beschäftigt hat, er sich auch positioniert hat, auch schon mal laut wurde, sich für seine, ja, für seine Kreise eingesetzt hat. Und wenn ich jetzt sage, er ist Landwirt und Lohnunternehmer, dann klingelt es bei ganz vielen schon. Es geht natürlich um Markus Wipperfürth, der mittlerweile eine riesen Fangemeinde hat in den sozialen Netzwerken und das nicht ohne Grund, weil Markus einfach ein Macher ist und der eine ganze Menge bewegt. Wir reden aber heute nicht über das Ahrtal, sondern über ein, ja, man kann fast sagen, neues Herzensprojekt, denn Markus interessiert sich eben auch sehr für das Thema Nachhaltigkeit und vor allem für das Thema erneuerbare Energien. Und ihr denkt jetzt vielleicht direkt an Solar, ja, Photovoltaik, alles richtig. Wind, auch alles richtig. Aber es gibt bei erneuerbaren Energien noch zwei weitere Möglichkeiten. Das eine ist Wasserkraft und die vierte, darüber reden wir mit ihm, weil er da ganz aktuell mit zu tun hat. Und ich habe in diesem Podcast mit Markus Wipperfürth eine ganze Menge über Biogas gelernt. Und darum geht es jetzt. Im Kölner Norden mit einem Gölsche Jung, Markus Wipperfürth. Wir sitzen hier ganz interessant in einem Bauwagen, Markus. Und der Standort ist schon sehr besonders, weil wir reden über erneuerbare Energien. Warum sind wir hier?
Tja, ich bin zu Hause outgesourced worden. Das heißt, ich lebe jetzt im Bauwagen.
Das ist bitter.
Zumindest die letzten zwei Wochen. Wir haben die Maisernte eingefahren. Das war für mich tatsächlich Premiere. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Mais transportiert, auf dem Feldhäcksler gesessen, also mitgefahren und so eine Maisernte mitgemacht. Man hört immer viel davon, dass sich die Leute das ganze Jahr darauf freuen und ich kann jetzt mittlerweile nachvollziehen, warum.
Okay, warum?
Weil das einfach auch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Ne? Man arbeitet wirklich mit der Natur, manchmal auch gegen die Natur. Wenn dann Regen gemeldet ist, muss man schauen, dass man schnell die Ernte noch reinkriegt und dann dementsprechend auch mal die Arbeitszeiten anpassen. Und es macht einfach Spaß, ne? Gemeinsam am Strick ziehen und dann so ein Ergebnis, was hier hinter dir liegt, dahin zu zaubern, sag ich mal.
Über das Ergebnis sprechen wir gleich oder auch über die Gründe. Du siehst wahnsinnig viel, also ich lebe jetzt auch hier am Niederrhein, also im Rheinland, wahnsinnig viele Maisfelder. Was passiert mit dem meisten Mais? Ist das Futtermais?
Also es ist verschieden. Es gibt Körnermais, Süßmais, dann hier Silomais, Futtermais. Aber hier bei uns gibt es ja kaum noch Kühe oder irgendwas, was Mais fressen würde. Und dementsprechend den Mais, den du hier siehst, ist tatsächlich für die Energieerzeugung, damit wir über den Winter kommen.
Also für Biogasanlagen?
Genau.
Und die haben wir hier im Hintergrund?
Richtig. Also es ist ja das Ähnliche wie die Ernte von Getreide. Wir ernten ja im Sommer, damit wir über den Winter kommen bis zur nächsten Ernte. Und mit dem Mais, der hinter uns liegt, probieren wir dann eben auch nachhaltige Energie so lange zu haben bis zur nächsten Maisernte.
Ich glaube, jetzt sehe ich schon die ersten Fragezeichen bei denen, die uns zuhören. Moment mal, da ist jetzt Mais auf den Feldern. Es gibt wahnsinnig viele Maisfelder. Ne? Gerade jetzt im Herbst siehst du sie überall. Und du sagst, gibt es da auch vielleicht belastbare Zahlen, dass das meiste von dem Mais für die Energieerzeugung verwendet wird? Also für Biogasanlagen, ist das so?
Das meiste kann ich nicht sagen. Das ist regionsabhängig, sage ich mal. Wenn du in der Kuhregion bist, in Niedersachsen oder sonst wo, dann ist es mit Sicherheit Futtermais.
Ne? Mhm.
Ja.
Hier wird er jetzt für die Energie verwendet, also erneuerbare Energien. Das ist insofern interessant, weil das fällt immer so hinten über, Markus. Und ich frage mich, warum. Also viele kennen natürlich, klar, Solar. Ich habe auch Solar auf dem Dach, bin auch total von überzeugt. Ich sehe es ja bei meinem Stromverbrauch und wie es da wirklich hilft. Und Windkraft. So, bei Windkraft ist es natürlich so eine Sache, wenn kein Wind, dann keine Energie. Und bei Solar genau das Gleiche, wenn keine Sonne, dann auch keine Energie. Was ist die Alternative?
Die Alternative sieht man hier am Horizont. Das sind zwei Braunkohlekraftwerke zum Beispiel. Aber das ist keine regenerative Energie, weil wir einfach hier die Energie aus dem Boden holen, die vor Jahrmillionen eingelagert wurde. Das heißt, wir holen auch CO2 wieder aus dem Boden, was eigentlich gut da unten eingelagert ist. Mhm. Da ist die Bilanz, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Die Alternative für mich oder denke ich auch nicht nur für mich, sondern von der Wissenschaft her ist wohl aktuell Wasserkraft und Biogas. Ne?
Bei Wasserkraft, ich habe damals, als ich einen Film über die Stromerzeugung in Deutschland gemacht habe, war ich in Norwegen. 90% des Stroms in Norwegen wird durch Wasserkraft erzeugt. Jetzt muss man wissen, dass Norwegen dafür eine andere Topografie hat. Also ich war an einem Stausee und war einfach unfassbar beeindruckt, als ich diese wahnsinnigen Turbinen im Inneren gesehen habe. Und ja, dachte ich mir, die machen es clever. Die nutzen das, was die Natur denen sozusagen gibt, also Wasserkraft tatsächlich. Ist hier in Deutschland jetzt zumindest, bleiben wir mal noch mal kurz bei dem Thema Wasserkraft, noch nicht so, dass man sagt, okay, lass uns offen darüber reden, das ist die dritte oder gar vierte Alternative bei den erneuerbaren Energien, neben Solar und Wind.
Ja, mich wundert es tatsächlich, weil Wasserkraft könnten wir auch künstlich hier bei uns in der Region positionieren, beziehungsweise Wasserkraft als Speicher, als Stromspeicher. Wir haben hier den Tagebau Hambach und Inden und beide Tagebau, das wissen wir, Braunkohle ist ja endlich 2030 zu Ende. Ja. Ne? Und man hätte ein Riesenpotenzial, sozusagen in diesem Loch auch Wasser über Staustufen nach oben zu pumpen, wenn wir zu viel Strom haben im Sommer, wenn die Solaranlagen volles Rohr liefern. Ja, da müssten wir nicht den Strom ins Ausland subventioniert verkaufen. Das heißt, wir bezahlen Geld dafür, dass das Ausland den Strom nimmt.
Wenn wir im Sommer zu viel Strom produzieren.
Genau, im Sommer oder wenn wir zu viel Wind haben. Ne? Die Situation hat mir, glaube ich, jetzt die letzten Tage, 11 Tage lang war der Strompreis negativ. Ne? Also irgendwann jetzt in der letzten Zeit war das, da war die Sonne extrem und der Wind extrem. Und dann kommt der ganze Strommarkt komplett durcheinander. Und das könnte man puffern eben durch Wasserkraftwerke. Das wird ja auch jetzt gemacht. Der Strom wird subventioniert ins Ausland gebracht. Da wird er dann in Wasserkraftwerken gespeichert und wenn der Strompreis wieder hoch ist, wird er wieder zurück nach Deutschland verkauft. Also man verdient zweimal an uns und das kann ich eben nicht verstehen. Tagebau Hambach ist direkt die Uni Aachen daneben. Das wäre ein super tolles Projekt wieder für junge Menschen, wirklich was Nachhaltiges hier anzulegen, über was ja sich selber nicht verbraucht, sage ich mal, ein See. Höchstens die Turbine, die irgendwann mal gewartet werden muss. Aber ja, das ist schon Unverständnis bei mir.
Ist das jetzt erstmal von dem, wovon du gerade sprichst, ist das erstmal nur so eine fixe Idee oder ist das auch etwas, wo du dich mit Leuten unterhalten hast, dass das mehr als nur eine Idee ist, dass man es konkret auch so umsetzen kann? Weil es klingt jetzt so, wie du es beschreibst, ja erstmal relativ einfach.
Also von der Makrobetrachtung, sage ich mal, ist es einfach. Aber jetzt so ein Loch dicht zu bekommen und so weiter, das wäre natürlich wieder eine andere Aufgabe. Da kann man wieder andere Universitäten mit betreuen. Und klar, das habe ich mit meinem Cousin, der ist an der Uni Aachen, Maschinenbauingenieur, auch schon besprochen. Und das sind Sachen, die, klar, die sind logisch. Ne? Das ist ja genau das, was wir brauchen. Wir müssen den Strom, wenn er da ist, speichern können, den Überstrom. Das ist nun mal im Sommer oder wenn es starken Wind gibt oder beides parallel. Und das ist ja unser Problem. Wir brauchen nicht noch mehr Windkrafträder oder noch mehr Solaranlagen, sondern wir müssten eigentlich den Überstrom dann zur Verfügung stellen, wenn er gebraucht wird, ja, ne, im Winter.
Dieses Speichern geht ja entweder über, indem du halt einfach Speicher, also Akkus zu Hause hast, ne, so wie das E-Auto, aber es gibt ja auch bei Solaranlagen das direkt mit sozusagen im Paket. Du sprichst aber von Wasserkraft als Speicher. Wie können wir uns das als Speicher vorstellen? Was meinst du damit?
Ja, das Wasser wird, wenn Energie zu viel da ist, über eine Turbine hochgepumpt in eine hohe Staustufe. Und die gleiche Energie kann ich ja abzüglich der Reibungsenergie wieder rausholen, wenn ich das Wasser durch die gleiche Turbine wieder ablaufen lasse, die dann als Dynamo funktioniert. Im Auto, im E-Auto kennen wir das alle mit dem Rekopieren. Du gehst vom Gas und die kinetische Energie wird über eine Art Dynamo wieder in den Akku zurückgeführt. Ne? Du verbrennst jetzt nicht deine Bremsscheiben, indem du die Energie des Autos dann runterbremst, sondern du machst den Akku wieder voll.
Also im Prinzip würde man überschüssigen Strom nicht irgendwie ins Netz abgeben. Also entweder, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil er zum Teil ins Ausland verkauft wird, beziehungsweise abnäher wird.
Nicht. Du musst dafür bezahlen, dass das Ausland den Strom nimmt. Wir haben einfach zu viel Strom.
Also in so bestimmten Spitzenlasten.
Genau, aber ja, die Spitzenlasten werden ja immer breiter, weil wir immer mehr Solaranlagen haben und immer mehr Windkrafträder. Das heißt, das Extrem wird mehr. Das ist wie bei einem Buffet, ne, wo man sich nur an bestimmtem Essen bedient, aber immer wieder, wenn das bestimmte Essen weg ist, aufgefüllt wird, alles auffüllt. Ne? Mhm. Dann ist einfach zu viel da.
Ich bin jetzt insofern irritiert, gehen wir mal weg vom Wasser hin zu Solar. Bei meiner Anlage ist es so, wenn ich zu viel habe, dann speise ich einen ins Netz, auch wenn meine Speicher voll sind, dann speichere ich einen ins Netz für, ich glaube, 8 Cent im Moment. Und es passiert genau das, was du eben ja schon beschrieben hast, wenn ich dann den gleichen Strom ist ja immer das gleiche Produkt, das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, ne? Du hast ja kein unterschiedliches Produkt, Strom ist immer gleich. Und ich kaufe das im Winter zurück, dann kaufe ich es halt zu meinem gängigen Stromtarif. Das sind dann im Moment, glaube ich, um die 2, 3, 34 Cent, ich weiß es auswendig gar nicht. Aber das ist dann zu 8 Cent mal, bei 32 Cent mal locker das Vierfache. Ist ja jetzt für mich ein schlechter Deal. Also bei Privatkunden in Holland war es zumindest so, dass in der Zeit, wo du überschüssigen Strom produzierst, habe ich gehört, laufen die Zähler rückwärts, was ja aus Privatkundensicht erstmal nur fair klingt, oder?
Absolut, aber ja, wir haben hier das Leitungsnetz, was bezahlt oder was Geld haben möchte. Und so sind viele, die hier die Hand aufhalten und auch ihre Begründung dafür haben, ne? Und wenn du in der EEG bist, hast du auch deinen Festpreis für Strom. Das heißt, du kannst theoretisch weiter Strom produzieren, weil du einen festen Preis kriegst, obwohl gerade gar kein Strom benötigt wird.
Hm. Bei Wasserkraft, um das Beispiel von dir nochmal aufzugreifen, wenn man sagt, man hätte die Möglichkeiten, also die Möglichkeit, überschüssigen Strom dazu zu verwenden, Wasser in eine Anlage hochzupumpen, um eine künstliche Staustufe zu erzeugen, richtig?
Genau. Du kannst alles. Du kannst auch Gewichte in die Höhe fördern. Das gibt's wohl auch mittlerweile schon. Und die dann langsam wieder absenken über einen Dynamo. Dann hast du ja eine Energie, ne? Das heißt MAGMH und die Erdanziehungskraft. Und damit kannst du den Strom wieder zurückerzeugen. Abzüglich der Reibung. Aber das ist, glaube ich, sehr wenig, was du da an Verlusten hast.
Das klingt pragmatisch. Ist es zu pragmatisch, so für so eine Vision, das auch einfach mal umzusetzen? Oder woran scheitert sowas? Ich meine, es klingt ja total einfach und logisch.
Es ist überhaupt nicht schwierig, meines Erachtens, das umzusetzen. Mhm. Wenn du jetzt überlegst, dass die Bundesregierung auf Wasserstoff setzt, das ist energetisch gesehen ein Selbstmord. Der Wirkungsgrad ist extrem gering bei Wasserstoff. Ich sage das immer am Beispiel meines E-Autos. Wenn ich die Kilometer, die ich mit dem E-Auto fahre, die ich von meinem Dach sozusagen geladen habe mit der PV-Anlage, mit Wasserstoff fahren wollen würde, dann müsste meine PV-Anlage mindestens dreimal so groß sein, um den Wasserstoff zu produzieren. Mhm. Das heißt, es ist energetisch ein völliger Schwachsinn. Das ist zwar ein Speichermedium, was gewisse Vorteile mit sich bringt, aber auch Riesennachteile, weil du eben mit bestimmten Temperaturen, Drücken und so weiter arbeiten musst. Es ist nicht ungefährlich. Und meines Erachtens ist es ein Holzweg, auf dem man sich gerade befindet. Man kann auch aus Biogas, kann man auch Wasserstoff erzeugen. Ist ja viel Wasserstoff am Atom dran. Ja. Aber die Energie, die du benötigst, das ist völlig unwirtschaftlich.
Ja, wir reden gleich über die Biogasanlage. Jetzt hast du selber das E-Auto angesprochen. Das ist ja so ein Riesenreizpunkt in Deutschland. Nimm den Deutschen bloß nicht das Auto weg. Irgendwie hat man das Gefühl, wir treten hier nicht nur auf der Stelle. Wir fahren sogar, was die Entwicklung angeht, eher rückwärts. Jetzt bist du schon seit vielen Jahren überzeugter E-Autofahrer. Was überzeugt dich so sehr an dem ganzen Konstrukt?
Weil es einfach wartungsarm ist. Es gibt nichts Einfacheres, als die Energie vom Dach zu nehmen und in den Tank reinzupacken mit einem Kabel. Mhm. Du siehst die Wegstrecke, du siehst gerade die Sonne auf dein Dachschein, schaust an, wie dein Auto gerade mit der Sonne geladen wird. Es gibt doch nichts Einfacheres. Wenn ich ein Auto tanke an der Tankstelle, dann kommt das Öl von ganz weit weg, muss in eine Raffinerie. In der Raffinerie verbrauche ich genauso viel Strom, um den Diesel zu raffinerieren oder das Benzin, als wenn ich direkt den Strom benutze und ins E-Auto packe und 100 Kilometer damit fahre. Da ist kein Unterschied. Das ist energetisch auch ein völliger Schwachsinn. Und die Energie von dem Kraftstoff geht ja nur zu einem gewissen Anteil in Bewegung. Der Rest verpufft als Wärme. Also energetisch auch völliger Schwachsinn.
Ja, ist eben vom Wirkungsgrad gesprochen. Also der ist jetzt dann da wahrscheinlich auch nicht so besonders hoch, oder?
Nee, ich glaube bei 30% irgendwo liegt der.
Ja.
Bei guten Motoren schon bei 50%. Aber genaue Zahlen kann ich da nicht sagen. Aber energetisch gesehen auch völliger Humbug.
Jetzt sagen einige, die uns zuhören und das kritisieren, weil sie sagen, Markus, alles schön gut, ich habe aber kein Dach. Wo soll ich denn die Energie herholen?
Das ist die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass man Tankstellen da hat, wo der Mensch einkauft, wo er seine Freizeit verbringt und wo er arbeitet. Also da, wo Zeit verbracht wird, da müssen eben Ladesäulen hin. Wir wollen auch für unsere Einsteller, haben wir jetzt drei Ladepunkte und das ist einfach die Entwicklung, die wir gehen müssen. Aber wir sind die Entwicklung auch ein bisschen zu schnell gegangen. Ne? Also das muss ich auch sagen, wir hätten die ganzen Probleme nicht, dass das jetzt alles stagniert mit E-Autos. Kauft ja keiner mehr, weil die Förderung nicht da ist. Die einfachste Förderung wäre gewesen, günstiger Strom, Atomkraftwerke laufen lassen, obwohl ich ein Gegner von Atomstrom bin. Also mir sind regenerative Energien lieber. Dann hätten wir günstigen Strom gehabt. Die Industrie hätte einen riesen Vorteil gehabt. Hier wird keiner weggehen. Und E-Autos würden sich von alleine verkaufen, weil wenn du eine Tankfüllung für 5 Euro kriegst und kannst damit 500 Kilometer weit fahren, dann überlegst du nicht, ob du noch einen Verbrenner fährst.
Ja, also im Prinzip würde man es dann sozusagen der Entwicklung überlassen und nicht irgendwelchen Regularien, die möglicherweise dazu führen, dass genau solche Entwicklungen dann nicht gefördert, sondern vielleicht sogar eher gestoppt werden. Wir sehen ja gerade, was passiert. Wir sehen es vor allem auch an der emotional sehr aufgeladenen Diskussion um E-Autos. Das geht dann bis hin zu, guckt euch mal die wahre CO2-Bilanz an von so einem Auto. Dann geht es natürlich immer um die Batterien und wo die hergestellt werden, beziehungsweise das Lithium, wo das herkommt, etc. pp. Am Ende hat das halt auch die ganze Diskussion mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun, oder?
Ja, es muss ja irgendwo anfangen mit der Entwicklung. Ne? Die gleiche Diskussion hattest du damals, als die ersten Verbrennungsmotoren die Pferde ersetzt haben. Ne? Und wir sind ja gerade in der Entwicklungsphase. Ich sage mal, das erste brauchbare E-Auto ist von 2013 wahrscheinlich ein Tesla Model S, wo du sagen kannst, der kann einen anderen ersetzen. Und die Entwicklung müssen wir ja gehen. Und Lithium-Vorkommen haben wir ja hier in Deutschland wohl weltweit mit das Größte. Muss nur gefördert werden. Also ich bin ja immer unterwegs in diesen Themen. Und da ist man kurz davor. Also es kann sein, dass wir tatsächlich Weltmarktführer werden in der Lithiumproduktion, aber alternative Stoffe sind ja auch schwer im Rennen. Ne?
Und über Alternativen, was erneuerbare Energien angeht, sprechen wir jetzt auch, Stichwort Biogasanlagen. Also wir haben jetzt das Feld Solar kurz beackert. Windkraft ist klar, funktioniert nur dann, wenn auch wirklich Wind da ist, was auch übrigens regional, das verstehen viele oder übersehen viele, was regional in Deutschland auch nicht vergleichbar ist, weil die Windverhältnisse in Bayern anders sind als in Norddeutschland. Das muss man einfach wissen. Also ansonsten würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei Biogas ist es tatsächlich anders, weil Biogas könntest du egal wo in der Republik nutzen, wenn man es denn möchte. Wie funktioniert eine Biogasanlage?
Tja, wie funktioniert die? Also eigentlich wird das an vorhandenen Stoffen, was sozusagen durch die Sonne gewachsen ist, von Bakterien aufgelöst und Methan erzeugt. Und dieses Methan geht dann in die Verbrennung oder kann auch umgewandelt werden in Erdgas. Wir können theoretisch auch hier Erdgas produzieren. Und das ist so eine kurze Form, sag ich mal, als Erklärung.
Aber bei Verbrennung heißt es dann nicht, dann entsteht auch wieder CO2?
Also du bindest ja erstmal CO2. Mit der Maispflanze nehme ich jetzt zum Beispiel. Du bindest CO2, dann erntest du die Pflanze, dann bleibt die Wurzel unten stumpf noch stehen. Das heißt, das CO2 wird dann im Boden gebunden und die Maispflanze ist dann im Prinzip klimaneutral. Ne? Das, was du gebunden hast, wird dann nachher wieder freigesetzt bei der Verbrennung. Und du brauchst natürlich ein bisschen CO2 für die Ernte, aber das ist marginal wenig. Also das steht in keinem Verhältnis. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, Mais steht natürlich in der Kritik, weil du Flächen damit bewirtschaftest, wo Lebensmittel wachsen könnten. Dementsprechend sollte man aber auch Agrar-PV in der Kritik sehen, weil du Lebensmittelflächen zupflasterst mit PV-Anlagen. Deshalb geht man mehr dazu über, dass man andere Stoffe in die Vergasung gibt. Zum Beispiel Pferdemist geht hier mit rein. Also unser kompletter Pferdemist von den Reitanlagen wird hier zu Strom umgewandelt.
Das heißt ja Biogas.
Genau, genau. Also wenn du dir jetzt mal den Ursprung vorstellst, wir legen das Weizenkorn in den Boden, die Weizenpflanze wächst, oben die Ähre nehmen wir für unsere Ernährung, das Stroh benutzen wir zum Einstreuen der Pferde, plus die Pferdeäppel, die dann ja je nachdem auch aus dem Hafer entstehen. Dann hast du einmal noch den Spaßfaktor am Pferd, was Energie braucht. Und das, was hinten als Reststoff rauskommt, die Pferdeäppel plus die Einstreu, wird dann hier nochmal in die Vergasung gegeben und Methan erzeugt. Und damit hast du eigentlich komplett den Kreislauf geschlossen, weil das, was nachher noch übrig bleibt, geht dann wieder aufs Feld als Dünger. Und ich habe mir das mal durchgerechnet. Also mit dem, was ein Pferd an Mist im Monat erzeugt, kannst du mit einem modernen E-Auto circa 700 Kilometer weit fahren. Und das sind so, das sind so Argumente, die es gibt doch nichts Besseres. Ne?
Also es klingt jetzt erstmal schön. Ich würde jetzt fast sagen, zu schön, um wahr zu sein. Du sagst, du hast es durchgerechnet. Ich glaube dir das jetzt erstmal. Lass uns doch mal kurz über die Stromerzeugung an sich reden. Das ist ja eine Gasanlage. Ich sage das deswegen, weil ich komme aus dem Entsorgungsbereich. Ich habe früher noch auf einer Mülldeponie gearbeitet. Und da passiert ja genau das Gleiche. Nur es ist eben nicht Bio, weil es ist Müll. Ja, aber eben auch dort durch die Zersetzungsprozesse ist eben Gas entstanden, was man damals schon in das Fernwärmenetz eingeleitet hat. So, also damals wurde diese Energie, und das ist die 90er, in den 90ern gewesen, schon genutzt. Vom Grundprinzip her funktioniert es ähnlich, oder?
Jetzt gerade den Mitarbeiter.
Ja, das lassen wir einfach drin, weil das ist ein lebendiger Podcast. Wir sitzen hier in einem schönen Bauwagen. Es wäre jetzt ein schöner Moment gewesen, wenn wir die Kameras hier anhätten, also ganz gut. Ja, der hat einfach nur guten Tag gesagt.
Ja, das war unser Nico, ganz fleißiger. Ja, aber dann wart ihr ja schon eine moderne Anlage, weil wir kennen alle aus der Kindheit die Mülldeponien, wo oben eine Fackel draufsteht und das Gas abgefackelt wird, einfach so, ne?
Genau, so, aber hier bei Biogas ist es tatsächlich so, weil es eben Biomüll ist. Oder ja, jetzt habe ich selber das blöde Wort gesagt, es ist ja kein Müll, es ist am Ende ist es ein Wertstoff, wenn man es mal ganz genau nimmt. Also hier kommen die Pferdeäppel an, Mais hast du eh schon gesagt. Was ist beispielsweise mit Grünschnitt?
Grünschnitt auch, ne? Also egal, was du hast an verrottenbaren Produkt, ne? Das alles setzt sich dann irgendwann um und du hast Methan. Ne? Das ist ja auch das, wenn du jetzt Grünschnitt einfach verrotten lässt, mulchst, dann entsteht eben auch Gas, Methan und Lachgas und das geht dann in die Atmosphäre. Aber wir sammeln es ein und nutzen es.
Ich muss da mal was da so passiert, also auch so dieser biochemische Prozess. Ich muss da immer meine Zeit als Zivildienstleister denken. Ich habe beim Naturpark gearbeitet. Wir haben im Winter, wir waren im Forst, haben Bäume gefällt. Ich musste asten und es war wirklich brutal kalt. Und wir hatten eiskalt, wir hatten ja nur diese Arbeitshandschuhe an. Wir hatten eiskalte Finger. Und neben der Fläche war so ein Haufen gehäckseltes Material. So eine gehäckselte Miete halt eben. Und dann sagte der Forstwirt zu mir, halt mal deine Hand da rein. Ich sage, warum das denn? Ja, steck mal ganz tief in diese Holzstücke deine Hand rein. Ich meine, du weißt, was war, ne?
Ja. Das wird schön warm.
Hör mal, das war, und da ist mir klar geworden, was da überhaupt passiert. Also was durch Energie erzeugt Wärme letzten Endes. Ne? Und genau das war dann in dem Moment so, also jeder, der nicht so richtig versteht, was passiert denn da, vom Grundprinzip her ist es ja vergleichbar. Ja, ich habe die Hand da reingehalten, ich habe gemerkt, okay, hier ist Wärme und wenn dieser Prozess halt eben weitergeht, jetzt in dem Fall bei einer Biogasanlage, wir werden eben Gase, Methan, du hast gesagt, freigesetzt, die dann in Form von Energie umgemünzt werden und dann auch für die Stromerzeugung genutzt werden können.
Genau. Du kannst alles Mögliche damit machen. Ne? Du kannst, wie gesagt, ins Gasnetz auch speisen, dann muss es aufbereitet werden. Und hier das Besondere an der Anlage jetzt ist, die hat die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit? Es ist sozusagen die Nachbarschaft darauf angewiesen. Hier sind 6000 Haushalte angeschlossen, wo die Fernwärme dann genutzt wird. Ja. Also nicht ausschließlich von der Biogasanlage, es ist noch ein anderes Gaskraftwerk dazwischen. Aber die Grundlast wird tatsächlich hier von der Biogasanlage betrieben. Ne?
Damit ist doch klar, mit dem, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, ist eine Biogasanlage von den erneuerbaren Energien, so wie wir sie jetzt in Deutschland haben, vor allem Solar, vor allem Wind, aber eben auch Biogas, die mit Abstand beste, wenn es darum geht, sie regulieren zu können, weil du da ja Einfluss drauf hast, oder?
Genau. Und darauf kommt es heutzutage ja an, die Regulierbarkeit der erneuerbaren Energien. Und das schaffst du nur mit Biogas und Wasserkraft. Und wenn ich vorne am Rechner sitze und ich sehe mir die Kurven an, der Motoren, wann die anspringen, dann kann ich ja eigentlich ziemlich genau sagen, wenn ich die Uhrzeit nicht sehen würde, kann ich dir sagen, wann das ist. Du kannst genau sehen, wann die Leute abends nach Hause kommen, jetzt in der Zeit, wann der Fernseher angeht, wann der Fernseher ausgeht. Dann geht nämlich der erste Motor auch aus, sozusagen, weil dann weniger Strom benötigt wird. Und dann läuft der andere Motor weiter. Die haben jeweils 1200 Kilowattstunden. Und das Gleiche ist dann morgens auch. Und das ist diese Flexibilisierung. Und das ist die einzige Möglichkeit. Und hinter dir dieser Maishaufen, da sind im Prinzip, das ist ein Akku, der 8 Gigawatt Strom speichert. Also du kannst aus dem Mais, wenn er dann einmal durch ist, durch die Biogasanlage, sind 8 Gigawatt Strom circa erzeugt worden.
Gigawatt?
Gigawatt. Und wenn du jetzt mal überlegst, was kostet ein 8 Gigawatt Akku? Ich musste das dreimal nachrechnen, weil ich dachte, ich hätte mich irgendwie verrechnet. Aber wenn du jetzt von 150 bis 200 Euro pro Kilowatt ausgehst für einen Speicherakku, ich weiß nicht, ob du einen hast an deiner PV-Anlage.
10 kW Speicher habe ich.
Und wie teuer war der?
Ja, weiß ich nicht auswendig. Ich habe eine Komplettanlage, also ich habe einen Komplettpreis sozusagen.
Also die aktuellen Preise weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es günstiger wird, je größer der Akku wird oder ob du dadurch, dass mehr Technik verbaut werden muss, du musst das ja in den Griff kriegen, die ganze Technik, ob es gleich bleibt. Gehen wir mal von 150 Euro aus, dann wäre der Akku, der jetzt hinter uns stehen würde, 1,5 Milliarden Euro teuer, um diese Gigawattzahl zu speichern. Alles ohne Gewehr, nur bei mir auf dem Traktor mal im Kopf so ein bisschen hin und her geschoben.
Hochgerechnet. Und wir laden ja immer wieder auch in unserem Podcast ein, weil wir jetzt hier keine Expertengespräche führen, sondern es ist sehr pragmatisch, dass man uns auch korrigieren kann. Also all das, was wir jetzt hier besprechen und ihr jetzt der Meinung seid, Moment mal, ihr vergleicht die Äpfel mit Birnen oder so, dann freuen wir uns über entsprechende Kommentare, auch über Verbesserungsvorschläge und auch über Hinweise. Jetzt ist es aber so, Markus, du bist nun mal Landwirt und Landwirte denken sehr pragmatisch und auch sehr lösungsorientiert. Auch gerade was das Thema erneuerbare Energien angeht. Du hast es ja mit der Photovoltaikanlage auf deinem Dach schon seit vielen Jahren. Du praktizierst das aus gutem Grund. Gehen wir bei dem Thema erneuerbare Energien zu wenig pragmatisch und zu viel ideologisch ran?
Die Tatsache, dass wir zu viel drauf setzen und es gar nicht regulieren können und die Industrie auch außer Acht gelassen haben anscheinend, zeigt mir, dass die Ideologie leider zu groß in der ganzen Geschichte ist. Man kann nicht von jetzt auf gleich alles ändern. Ich vergleiche es ja immer mit unserem Betrieb. Wir können unsere Pferde nicht mit dem E-Radlader misten. Wir haben 3 Stück davon, weil die Energie
nicht aus... Ihr habt 3 E-Radlader.
Genau, wir haben 3 E-Radlader auf den ganzen, also wir haben ja mehrere Reitanlagen. Ja. Und ich will es ja nach vorne bringen. Ich bin ja bereit, da zu investieren, auch wenn es teurer ist. Aber ich möchte die Technik einfach unterstützen, weil ich davon überzeugt bin. Wenn wir misten oder irgendwas im Stall machen, wir können uns unterhalten, während der Radlader fährt und läuft. Kannst du mit keinem anderen Verbrenner. Die sind so laut, die Dinger. Und wir haben unsere eigene Energie auf dem Dach. Aber wir schaffen es nicht, oder die Akkus sind noch nicht so weit, so viel Energie zu speichern, dass du es schaffst, damit komplett den Stall zu misten.
Tatsächlich bringst du mit dem Beispiel die ganze Diskussion auf den Punkt. Weil wir sagen ja mit Robin Gut und unserem Podcast auch immer, wir werben dafür, dass wir uns auf den Weg machen. Also wir pflanzen halt jetzt auch gerne Bäume. Wir haben ja jetzt wieder die nächste Pflanzaktion im Ahrtal vor. Diesmal auch als Kombi-Aktion mit einer Pflanzfläche im Taunus. Also wir werben einfach dafür zu sagen, Leute, fangt doch mal mit dem ersten Schritt oder mit dem ersten Baum an. Und das bringt uns sozusagen auf unsere Grundeinstellung von Robin Gut und die deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, mehr im sowohl als auch zu denken und weniger im Entweder-Oder. Und das meinte ich eben mit, weil Ideologie ist ja immer so ein böses Wort und dann wird es auch vielleicht überstrapaziert, aber ich glaube, man hat zu wenig im sowohl als auch gedacht, weil du hast ja eben das mit dem Atomstrom angesprochen. Ja, man kann ja sagen, man geht weg davon, wenn man die Alternativen hat. Also auch sichere Alternativen. Jetzt nicht sicher von, was die Atomkraftwerke angeht, sondern sicher im Sinne von, dass der Strom auch fließt, dass der ausreichend da ist. Das war ja offensichtlich nicht der Fall, ohne dass sie dieses Fass jetzt nochmal neu aufmachen wollen. Aber ich bin bei dem Punkt dieses sowohl als auch, dass uns da was fehlt, weil wir sagen, nee, wir müssen ja jetzt hier so einen Cut machen und dann ist es halt ein Entweder-Oder und das funktioniert nicht.
Funktioniert leider nicht. Wir sehen es ja auch an der Entwicklung bei den E-Autos. Wie kann VW auf einmal die ganze Produktion auf E-Auto umstellen und jetzt gehen sie wieder zurück? Das ist ja eine Katastrophe. Also mir tut es auch leid irgendwie, weil wir waren auf dem richtigen Weg. Aber dadurch, dass der Strom so teuer geworden ist, durch Abschaffung von den Atomkraftwerken und die Förderung weggefallen ist, ist der Markt komplett zusammengebrochen. Ja. Jedes Mal, wenn die Politik eingreift in bestehende Märkte, dann wird es schwierig.
Ne? Wobei der Strompreis im Moment doch wieder so das Niveau erreicht hat vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, oder? Also liegt der nicht dann jetzt wieder so bei 32 Cent? Ich weiß es nicht auswendig.
Meine. Das kann sein. Ich bin da tatsächlich nicht ganz im Bilde. Wir haben unseren Strom abgegeben sozusagen an eine Firma, die den immer tagespreisabhängig einkauft, ne? An der Börse. Und es lässt sich alles einfach regulieren, indem man bestimmte Produkte dann einfach billiger macht. Dann hätten sich die E-Autos von alleine verkauft.
Ne? Es ist ein langer Weg und ja, also wenn man sieht, ich habe ja eben erzählt, als ich in Norwegen war, wegen des Stromfilms und gesehen habe, wie dort Strom erzeugt wird, klar, durch Wasserkraft, nicht nur günstig, sondern auch sehr nachhaltig. Wir sind auch mit dem Verbrenner und da kommst du dir in Norwegen schon echt doof vor, weil da fahren nur fast nur E-Autos. Wir sind an der Tankstelle gefahren und das war fast eine reine E-Tankstelle. Also ich habe noch nie eine Tankstelle mit so viel E-Zapfsäulen, also Zapfsäulen sage ich jetzt schon, also Stromsäulen gesehen. Und da gab es noch zwei oder drei für den Verbrenner. Und da dachte ich mir, guck mal. Und der Film ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 4 Jahre her. Also ist in der Zeit ja auch wiederum die Entwicklung weitergegangen. Also es zeigt ja, dass es geht, dass man die Leute auch mitnehmen kann. Und du hast eben auch was Wichtiges gesagt. Man hätte es über den Strompreis, glaube ich, regulieren können. Also je günstiger dann am Ende der Strompreis ist, desto klarer wird, also wenn die Tankfüllung dich nachher nur 5 Euro kostet und nicht 75, dann würden wir beide doch relativ schnell entscheiden, was wir dann für ein Auto fahren, oder?
Definitiv. Vor allem, wenn du eine eigene PV-Anlage hast, dann machst du erst richtig Spaß. Das weißt du von zu Hause.
Ja.
Und ich auch. Und ich stehe da voll hinter. Und seit 2011 haben wir die erste PV-Anlage. Wir haben mittlerweile 3 Stück. Wir haben einen Akkuspeicher schon seit 2015. Das hätte sich nie gerechnet. Der Preis war so hoch. Aber das ist dann einfach eine Ausgabe, die ich als Hobby verbuche. Mhm. Ich will es einfach. Ich möchte zeigen, dass es funktioniert und die Akkus funktionieren noch immer. Und so muss auch ein Start funktionieren. Man muss immer wissen, wenn man irgendwas nach vorne bringen möchte, muss ich auch das Geld dafür haben. Mhm. Und das Geld darf nicht irgendwann ausgehen. Dann ist dieser Strang kaputt. Das ist ja jetzt gerade passiert eben, dass der Strang zerstört wurde und die ganze Industrie drunter leidet. Und das funktioniert einfach nicht. So flexibel und schnell ist keine Industrie, dass ich jedes Mal wieder anpassen kann.
Jetzt habe ich gesagt, dass wir mit Robingood Bäume pflanzen. Jetzt hatte ich dich ja die Tage schon gefragt. Wir können es aber auch gerne jetzt in dem Podcast nochmal zumindest kurz ansprechen. Ich habe dir erzählt, wir haben 2 Pflanzflächen. Wir bilden so Teams, so Robby-Teams. Und ich habe den Jürgen Milski jetzt in den Taunus gesteckt mit ein paar Prominenten da. Ich habe interessanterweise gestern einen Podcast aufgezeichnet, der, ich weiß jetzt nicht, welcher zuerst laufen wird, mit Mike Mäuser, das ist ein Nachhaltigkeitsjournalist bei RTL, ein super Typ. Und wie das dann so ist, wenn man einfach mal mit Menschen ins Gespräch kommt, mal abgesehen davon, dass er auch echt tolle Ansätze hat bei dem Thema Nachhaltigkeit, seine Eltern oder Schwiegereltern, ich weiß es jetzt auswendig nicht mehr ganz genau, jedenfalls leben im Taunus. Da dachte ich, ja, guck mal, da bist du schon direkt im Team von Milski. Und ich habe gesagt, wenn ich schon wieder im Ahrtal pflanze, und das machen wir in Ahrbrück, ich habe mir die Tage die Fläche da angeguckt, da will ich den Markus in meinem Team haben. So, herzlich willkommen.
Du weißt auch warum. Du weißt, dass der einen Minibagger hat, ne?
Genau, der Max hat einen Minibagger. Nee, wir haben, es sind zum Teil, also eine Fläche ist wirklich richtig schön, die anderen beiden sind ein bisschen schwieriger, weil auch steiler. Aber was so schön ist, ich habe die Tage mit dem Dennis gesprochen, der die Nachfolgeorganisation der Dachzeltnomaden jetzt gegründet hat. Die haben nur mein Live gesehen und du hast ja nochmal eine deutlich größere Reichweite, aber die haben es halt gehört und dann die Helfer direkt in der WhatsApp-Gruppe von dem, hey, wann können wir bei dem Könnes da mitpflanzen? Also ja, Pflanzauftakt ist am 2. November, können wir vielleicht hier in dem Podcast nochmal schnell sagen. Das ist aber anders als beim letzten Mal, das ist nämlich die Auftaktveranstaltung, nicht die Endveranstaltung, also bitte aufpassen. Wir haben nämlich den Aktionszeitraum 1. November bis 31.12., In der Zeit müssen wir sozusagen als Team versuchen, möglichst viele Baumspenden zusammenzukommen, also zu bekommen. Da können dann auch so Aktionen dabei sein, wenn du mal gefragt wirst, irgendwie, wohin mit meinem Geld vom Weihnachtsmarkt-Bazar oder so. Also Das hatten wir tatsächlich letztes Jahr auch schon. Dann haben die Leute gesagt, bevor wir das Geld jetzt irgendwo hin, nach Timbuktu oder weiß ich nicht wo, kann man das natürlich auch in Baumspenden investieren. So, das wäre jetzt hiermit die herzliche Einladung an dich und an alle, dass wir da ordentlich die Welle machen und wieder, also wir jetzt als Team Wipper führt Könnes Bäume im Ahrtal pflanzen. Ne?
Gute Geschichte, also finde ich super. Da sind wir wahrscheinlich auch mit dabei, wenn, ich muss mal mit Sandra reden, das Buch 2 kommt ja dann auch in der Zeit auf den Markt und dann können wir vielleicht da ein bisschen was von abzwacken und ein paar Bäumchen kaufen.
Genau, Buch 2, du hast gerade angesprochen, würde ich sagen, da nehmen wir uns nochmal gesondert für Zeit, weil das ist jetzt auch ein ganz anderes Kapitel und zum Teil auch schwere Kost, weil ja man halt auch weiß, dass die ganze Situation bei dir sehr nachgewirkt hat, aber wie gesagt, das machen wir nochmal an einer anderen Stelle. Schön erstmal, dass wir in Sachen Ahrtal und Baumpflanzen da wieder auf einer Welle liegen und du uns da unterstützt. Und umgekehrt würde ich dir gern das Angebot machen, weil wir mit Robin Gut, wir haben ja jetzt quasi eine dritte Säule dazu bekommen. Wir haben ja erst unseren nachhaltigen Kaffee, dann haben wir die Bäume und jetzt kommt die dritte Säule noch dazu seit vergangener Woche, nämlich das Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel für nachhaltige Unternehmen. Und wenn du damit einverstanden bist, würden wir gerne auch dein Unternehmen zertifizieren.
Auf jeden Fall. Also das finde ich eine gute Sache. So, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es kommt vorne, ja, mal abwarten. Ne? Also das wird auf jeden Fall gut sichtbar sein.
Ja, also wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Ich arbeite da ja mit der Deutschen Gesellschaft für Qualitätsanalyse zusammen. Die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, mal ihr von Robin Gut mit eurem Nachhaltigkeitsaspekten, soll man das nicht zusammen entwickeln? Die haben das dann entwickelt. Ist ein über 30-seitiger Fragebogen, der zum Teil sehr intensiv ist. Also ich habe da schon mit einzelnen Unternehmen drüber gesprochen, die gesagt haben, puh, also bei der einen oder anderen Frage, da müsste ich jetzt echt nachgucken oder nachfragen. Und ja, das würden wir gerne bei jemandem, der schon so nachhaltig unterwegs ist, wie du jetzt als Unternehmer, ob das jetzt E-Radlader sind, wo viele gerade wahrscheinlich gestutzt haben, was, die Dinger gibt's wirklich? Ja, die Dinger gibt's. Und insofern, ja, freue ich mich, wenn du da mitmachst. Und ja, da bin ich mal gespannt, was bei der Zertifizierung rauskommt.
Da bin ich auch gespannt.
Markus, das war wieder eine tolle, ja, jetzt halbe Stunde, wir sind schon ein bisschen drüber, 35 Minuten. Man merkt wirklich, dass dir das Thema wichtig ist. Und was ich bei dir wirklich schätze, ist, du bist auch einer, du bist nicht beratungsresistent. Und wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, Mensch, was der da eben erzählt hat, das geht so nicht, das stimmt so nicht, dann wärst du auch der Erste, der bereit ist, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, weil du ja auch dazulernen möchtest. Und das gilt für uns alle. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das haben wir beide jetzt mit so einem Gespräch auch wieder mal gezeigt, ist einfach mal über das Thema reden. Das wollen wir mit Robin Gut, deswegen nutzen wir diesen Podcast. Und gerade mit so Gesprächspartnern wie dir macht das besonders viel Spaß.
Immer wieder gerne. Ne?
Bis bald.
Danke.
Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, was diese Folge angeht. Und ich hoffe, wir haben vor allem alles soweit auch richtig besprochen. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich habe es ja während des Podcasts schon gesagt und das wäre auch tatsächlich mein Wunsch. Wann immer es eine Stelle in diesem Podcast gab, wo ihr sagt, Mensch, Leute, das würde ich nochmal überdenken, überprüft das nochmal, checkt das nochmal oder redet mal mit folgenden Leuten, dann freue ich mich darüber, weil ich glaube, in dem Thema steckt erstmal grundsätzlich so viel Potenzial, dass es wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich sage ja immer das Gleiche, es muss nicht alles richtig sein, was wir hier diskutieren, aber es ist richtig, dass wir darüber diskutieren. Und damit bringen wir Dinge in Bewegung. Und die ist notwendig, damit wir über solch wichtige Themen wie erneuerbare Energien, auch was das Thema Biogas angeht, sprechen. So, deswegen mein Fazit. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen super coolen Gesprächspartner dafür, dann schlagt ihr mir den bitte vor, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast nicht nur weiterempfehlt, sondern dafür auch ein paar Sterne hinterlasst. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann umso besser. Ja, und nächste Woche, da geht es natürlich mit einer neuen Robin Gut Podcast Folge weiter. Ihr könnt euch freuen, wir haben wieder richtig gute, coole Gesprächspartner. Robin Gut mit Dieter Könnes.